I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug. Reflab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin, aber manchmal wünsche ich mir, ich hätte lieber Psychologie statt Theologie studiert. Weil das so ist, rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen über große Themen und große Gefühle, für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander, weil das Leben schon kompliziert genug ist. In meiner aktuellen Staffel von I Feel You geht es um das Thema Resilienz. Und in meiner heutigen Folge rede ich eigentlich nicht so ganz über das Thema Resilienz, sondern das Thema, was der Resilienz vielleicht vorausgeht oder eine Begleiterscheinung von Resilienz ist, und zwar Stress. Und ich rede über das Thema Stress mit Dr. Luca Hersberger. Luca ist Familienvater und verheiratet und er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der SGM-Klinik Langenthal. Er hat auch ein Buch über Glauben und Schematherapie geschrieben und seit kurzem ist er eben sehr begeistert, über Stress nachzudenken. Und das machen wir in dieser Folge gemeinsam. Es geht um Stress und wie man Stress neu denken kann, Rethinking Stress, und darüber, wie wir eigentlich herausfinden, was uns wichtig ist im Leben. Ihr findet in den Shownotes ganz viele Links und interessante Informationen, die Luca mir weitergeleitet hat, und mit einer herzlichen Einladung, euch da mal ein bisschen durchzuklicken. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge von I Feel You und Luca Hersberger zum Thema Stress. Hallo lieber Luca, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hey Jana, ich freue mich auch.
Ich starte meine Folgen ja immer mit der Frage, wie es meinen GästInnen geht. Wie geht's dir heute?
Hey, ich bin etwas aufgeregt. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich drauf, aber merke auch, das bedeutet mir was, hier über das Thema zu reden.
Ich bin gedanklich direkt eingehakt bei der Aufregung und bei dem, was dann im Körper passiert. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und denke, dass wir bestimmt danach oder im Laufe des Gesprächs auch direkt dann darauf mal irgendwie zu sprechen kommen werden, was eigentlich passiert, wenn wir aufgeregt sind.
Sehr gern.
Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin sehr entspannt heute und ich bin froh, dass das Wetter wieder so ein bisschen kühler geworden ist, minimal. Die letzten Tage war es sehr heiß und jetzt ist es mehr so eine Wohlfühltemperatur aktuell. Nicht mehr über die 30 Grad.
Schön.
Das macht das Arbeiten auch angenehmer. Ich starte mit drei Fragen. Mhm. An dich, die ich auch Menschen auf der Straße gestellt habe und meinen anderen GästInnen, mit denen ich zu dem Thema gesprochen habe. Und wir starten mit was ganz Einfachem. Gibt es etwas, das du nur aus Freude tust? Und wenn ja, was natürlich?
Oh, da gibt es so viel, was ich glaube nur aus Freude tue.
Voll schön.
Zum Beispiel musizieren mit meiner Familie, gemeinsam singen. Das ist etwas, das tue ich aus purer Freude, weil ich es einfach genieße.
Wie schön. Und auch noch was Gemeinschaftliches. Das ist ja voll schön. Zweite Frage. Was machst du, wenn du richtig gestresst bist?
Ja, das hat sich verändert. Wir werden wahrscheinlich noch drüber sprechen.
Ich vermute.
Ich versuche mir bewusst zu machen, dass jetzt gerade was wirklich dran ist, was mir wichtig ist. Und entsprechend mir bewusst zu werden, was ist mir denn wirklich wichtig und warum tue ich das und dass ich die Energie dann nutzen kann.
Spannend, gut, ja. Und die letzte Frage. Für was bist du gerade sehr dankbar?
Ich bin dankbar, jetzt ist gerade so Abschluss, Schulabschluss. Zwei von unseren Kindern wechseln die Schule und haben jetzt gerade einen guten Abschluss gehabt bei der bisherigen Schule. Und ich bin sehr dankbar, wie sie, unsere Kinder, unterwegs sind, wie sie auch lernen, wie sie wachsen, wie sie ihre Talente entdecken und so wie sie sich entfalten. Und da bin ich jetzt gerade in den letzten Tagen besonders dankbar für.
Wie schön. Das startet hier doch schon mal sehr, sehr schön und fluffig in unser Gespräch über das Thema Stress. Stress ist ja, finde ich, so als Wort schon mal eigentlich auch nicht so das schönste Wort. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was ist denn eigentlich Stress? Wenn du mir jetzt sagen würdest oder mir jetzt relativ spontan einfach erklären müsstest, was Stress ist, was würdest du sagen?
Ja, das ist schon mal was ganz Spannendes, weil ich glaube, jeder ein bisschen eine unterschiedliche Definition auch für sich selber hat, was Stress für ihn bedeutet. Mhm. Und ich habe jetzt eine spannende Definition kennengelernt, die ich für mich tatsächlich so übernommen habe.
Ja.
Stress zeigt mir, oder eine Stressreaktion zeigt mir, dass etwas auf einem Spiel steht, was mir wichtig ist.
Mhm.
Das gefällt mir. Also dieses Gestresstsein, weil etwas Wichtiges gerade dran ist, das finde ich eine schöne Definition von Stress.
Okay, aber es gibt ja so Menschen, die sehr viel gestresst sind. Das würde ja bedeuten, dass denen sehr viel sehr wichtig auch dann ist, quasi.
Ja, also ich glaube, das ist sehr individuell, muss man auch selber überprüfen. Stress ist ja auch sehr komplex. Also das ist ja, es ist nicht eben weder gut noch schlecht, sondern vielleicht sowohl als auch. Und dieses Gestresstsein und diese Energie zu haben, mit Herausforderungen des Lebens umzugehen, ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich individuell auch unterschiedlich wahrgenommen wird, wo dieses Stress-Mindset, also wie wir Stress verstehen und für uns auch einordnen und was für eine Bedeutung Stress für uns persönlich hat, eben eine ganz hohe Relevanz kriegt und der dann auch sich unterschiedlich auswirken kann.
Du hast jetzt gesagt, dass Stress etwas ist als Definition, wo man merkt, dass etwas auf dem Spiel steht oder dass etwas gerade wichtig oder gerade dran ist. Wenn man jetzt so rein körperlich schaut, was passiert denn, wenn wir gestresst sind oder wenn bei uns irgendwas auf dem Spiel, also was passiert in meinem Körper?
Ja, also wenn wir gestresst sind, wenn eine Herausforderung auf uns zukommt, so kann man es ja auch benennen, dann passiert ja einiges in unserem Körper, es werden Hormone ausgeschüttet. Letztlich eigentlich dient ja unsere Reaktion, unsere körperliche Reaktion auf eine Herausforderung, die von außen kommt, dazu, dass wir am Schluss mehr Energie zur Verfügung haben. Also dass wir mehr Sauerstoff in unseren Gehirnzellen und unseren Muskelzellen haben, dass wir uns letztlich besser fokussieren können, dass wir besser uns bewegen können, flüchten, kämpfen, was immer auch dann je nachdem halt dran ist. Und das heißt, eigentlich alles, was in dieser Stressreaktion passiert, führt dazu hin, dass wir eben mehr Sauerstoff haben. Also das Herz schlägt ein bisschen schneller, wir atmen tiefer, vielleicht beginnen wir zu schwitzen, wir merken, wir sind fokussierter, unser Fokus engt sich so ein bisschen ein auf das, was gerade vor uns liegt, was auch dazu führen kann, dass wir mehr konzentriert sind und auch besser fokussieren können. Manchmal sind wir danach zu eingeengt, je nachdem, was da los ist. Und dann gibt es aber auch unterschiedliche Reaktionen. Also der Körper kennt verschiedene Arten von Stressreaktionen.
Okay, was gibt's da noch? Also was kommt noch dazu? Ich resoniere jetzt sehr mit dem, was du gesagt hast, dieses sehr aktiviert sein körperlich. Was gibt's noch?
Also bei einem quasi todesgefährlichen, also lebensgefährlichen Stress ist ja die Idee, dass wir letztlich unsere ganz basalen Abwehrmechanismen aktivieren. Also, dass wir am Schluss kämpfen oder flüchten. Und da ist also diese Bedrohungsreaktion, das ist ja die krasse Version von Stressreaktion. Und da ist ja jetzt im Extremfall, wenn wir denken, da ist ein Tiger in der Nähe oder ein Löwe und wir sind in Lebensgefahr, da geht ja alles darauf hin, dass wir eben entweder kämpfen oder flüchten oder vielleicht auch uns totstellen. Und spannenderweise auch, dass unsere Gefäße zumachen, unsere peripheren Gefäße. Also das heißt, der Widerstand peripher nimmt ab, nimmt zu, sorry. Also weil ja, wenn uns jetzt ein Arm abgebissen würde von dem Löwen, wäre die Idee, dass wir nicht verbluten.
Ja,
also das ist
also
wirklich irgendwo auch logisch und naheliegend.
Ja.
Und dann gibt es aber eine viel sanftere Version, wo wir nicht in Lebensgefahr sind. Das ist so eine Herausforderungsreaktion.
Ja.
Und da haben wir eigentlich Energie zur Verfügung. Das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, ist idealerweise ja der Fall, dass wir fokussieren können, dass wir konzentriert sind, dass wir Energie haben für das, was gerade vor uns liegt, diese Herausforderung zu meistern. Und spannenderweise bleiben da auch die Gefäße offen. Also wir haben da nicht diese chronische Blutdruckerhöhung zwingendermaßen, sondern da ist es nochmal anders. Und dann vielleicht der Vollständigkeit zu halber, gibt es auch noch eine dritte Version. Nebst dieser Bedrohungsreaktion und der Herausforderungsreaktion gibt es noch dieses Tend and Befriend. Also dass wir, wenn wir gestresst sind, dass wir eigentlich soziale Unterstützung suchen, dass wir uns zuwenden, dass wir eigentlich in unserem Beziehungsnetzwerk letztlich Hilfe annehmen und Hilfe suchen. Also dieses einander unterstützen, das ist auch was da eigentlich letztlich eine Stressreaktion ist.
Dass wir uns Verstärkung für den Tiger suchen zum Beispiel.
Ja, beispielsweise. Gemeinsam sind wir stark.
Genau. Ich musste gerade daran denken, dass ich früher noch so diese Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Stress gelernt habe. Ich glaube, der Eustress ist quasi der gute Stress und dann gibt es noch den schlechten Stress.
Den Düstress.
Den Düstress. Ist es noch aktuell oder ordnet man das überhaupt noch so zu oder wie passt das zu dem, was du jetzt gerade für verschiedenen Stresstypen genannt hast, weil jetzt zum Beispiel, es ist ja gar kein schlechter Stress, wenn ich mich dann als Reaktion darauf Menschen zuwende oder mich verbinde mit anderen Menschen und das quasi meine Reaktion darauf ist.
Ja, absolut. Also um diese Frage zu beantworten, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen.
Auf jeden Fall.
Oder dieses Eustress, Düstress, dieses Konzept guter Stress, böser Stress, das ist sehr verbreitet und ich glaube tatsächlich mit dem, was ich jetzt heute weiß, und das ist aber erst ein halbes Jahr alt, mein Wissen, dass man das ein bisschen noch weiter fassen kann und nochmal anders sehen kann. Und für mich war wirklich spannend, Stress ist ja eigentlich sehr, sehr präsent, dieses Thema. Oder wir nutzen dieses Wort jeden Tag, wir alle sind gestresst, wir lesen viel darüber, wir hören viel darüber. Auch gerade in meiner Zunft, ich bin Psychiater, Psychotherapeut, wir sind mit Menschen konfrontiert, die zu gestresst sind, die ausgebrannt sind, die sich zu stark herausgefordert haben. Und wir haben auch viele Techniken und eine ganze Industrie, die letztlich dazu dient, wie können wir Stress vermeiden, wie können wir Stress abbauen. Da gibt es ganz viele Bücher und ganz viel dazu. Das heißt, Stress hat eigentlich ein ganz schlimmes Image so bei uns. Und wir meinen es ja gut, wenn wir sagen, Stress kann töten, deshalb vermeide doch den Stress, das ist ja alles gut gemeint. Aber mit dem, was ich jetzt gelernt habe über die letzten Monate, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich hilfreich ist, wenn wir das so formulieren. Und mir ist ein Buch über den Weg gelaufen und ich habe das zunächst wirklich nur als Zusammenfassung mir angehört, weil der Titel mich so angesprochen hat. Und der Titel war The Upside of Stress, also der Vorteil von Stress von Kelly McGonigal. Mhm. Und in diesem Buch redet sie darüber, dass Stress eben nicht nur schädlich ist, sondern dass Stress viel komplexer ist und dass es eben auch Vorteile hat. Und dass wenn wir Stress, also wenn wir unser Denken über Stress, unser Mindset über Stress, wenn wir das verändern, dass das eben viel positive Auswirkungen haben kann. Und eine Studie, die Kelly McGonigal selber so zum Nachdenken angeregt hat, die hat auch mich tatsächlich sehr fast erschreckt oder erschüttert so beim drüber Nachdenken. Und da war eine Studie mit fast 30.000 Amerikanern, die haben die gefragt, hatten sie viel Stress in dem letzten Jahr? Und diejenigen, die viel Stress hatten und auch gesagt haben, dass sie den Stress als schädlich für sich einschätzen, die sind auch tatsächlich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit verstorben. Man hat dann 8 Jahre später das Todesregister angeschaut und das relative Sterblichkeitsrisiko war um 43% erhöht. Also das war deutlich erhöht. Aber die gleiche Gruppe, also mit dem gleich intensiven Stress, die gesagt hat, nee, Stress ist für mich nicht schädlich, die hatte eigentlich das niedrigste relative Sterblichkeitsrisiko von allen anderen, also auch die wenig Stress hatten. Und das regt doch zum Nachdenken an, könnte es sein, dass Stress vor allem dann schädlich ist, wenn wir auch glauben, dass er uns schadet?
Das passt zu dem, also passt ja insofern zu der Frage, die ich gestellt habe, dass diese gute und schlechte Stresseinordnung ja eigentlich viel mehr eine Frage bei uns ist. Und wenn wir sagen, das ist guter Stress, dann ist es guter Stress. Und wenn wir sagen, das ist schlechter Stress und der ist schädlich für mich, dass das dann wirklich auch schädlich für mich ist. Also dass die Einteilung vielmehr eine Frage von unserem persönlichen Überzeugung und Glauben und Mindset dann tatsächlich ist. Und das anscheinend eine viel größere Auswirkung hat als die Auswirkungen, die diese körperliche Reaktion Stress an sich per se hat für unseren Körper und für uns.
Absolut. So war aber das Konzept von Eu- und Distress ursprünglich ja nicht gedacht, sondern da gibt es Kategorien, was könnte alles Eu-Stress sein, eine Hochzeit beispielsweise oder also auch schöne Ereignisse, die trotzdem auch herausfordernd sind oder die Geburt eines Kindes, wenn eigentlich alles mehr oder weniger gut verläuft und dann Distress eben all die schwierigen Lebenserfahrungen. Aber dass eben das auch sehr subjektiv sein kann, wie ich es für mich verstehe und dass Stress eben komplex ist, beides haben kann, schwierige Folgen, eben wo auch der Blutdruck in die Höhe geht und wo auch verschiedene Erkrankungen damit erhöht assoziiert sind. Aber dass gleichzeitig auch, wenn ich den Stress eben anders für mich annehmen kann und wahrnehmen kann und einordnen kann, dass er eben auch ganz schöne positive Effekte haben kann. Und diese Mindset-Veränderung ist jetzt was mega Spannendes, weil das nicht was ist, was irgendwie genetisch angelegt ist oder in der Kindheit einmal irgendwie kaputt gegangen ist und dann ist es so, sondern so eine Mindset-Veränderung, also wie ich etwas sehe, das hat man jetzt in vielen, vielen Studien zeigen können, nicht nur beim Stress-Mindset, auch beim Growth-Mindset und bei anderen Mindset-Interventionen, wo es immer darum geht, wie sehe ich etwas, das kann man mit kurzen Informationsvideos, mit kurzen Informationen über die wissenschaftliche Sachlage und über persönliche Erfahrung und wie sich das eben konkret auswirkt, kann man das lernen, umzudenken und für sich auch anzunehmen, dass es anders sein könnte.
Aber geht es schon so schnell? Also kann man das so schnell schon verändern? Dazu weiß ich, glaube ich, zu wenig, wie unser Gehirn funktioniert oder wie das ist, weil ich denke mir immer so, ich bin ja auch total gefangen in meinen Mustern und in meinen Erfahrungen und in meinem persönlichen Erleben. Und aus meiner Erfahrung, wenn man mal eine Panikattacke hat, dann ist man so an dem Punkt, dass man denkt, das möchte ich nicht zwingend regelmäßig haben. Und da fällt es mir dann auch schwer, das eben als was Positives umzudenken oder das anders, ein anderes Mindset in Bezug darauf zu haben. Also stelle ich mir herausfordernd vor, auf jeden Fall diesen Mindset-Shift. Und geht das auch wirklich so schnell durch diese kleinen Informationen dazu?
Ja, also die Studien zeigen, dass wirklich kurze Videos viel verändern können.
Krass.
Und ich bin ja, also ich kenne ja diese ganzen Themen recht gut. Ich bin, also meine psychotherapeutische Arbeit ist meistens basierend auf der Schematherapie, wo wir eben an diesen tiefgreifenden Lebensmustern auch arbeiten, wo es darum geht, wie sehe ich mich selber, wie sehe ich meine Fähigkeit mit dem Leben umzugehen, bin ich wertvoll, gehöre ich dazu und so weiter. Und an diesen Dingen zu arbeiten ist möglich, aber das braucht oft tatsächlich auch wirklich eine liebevolle Arbeit, dass man da umdenken lernt und das neu, hilfreich, heilsam neu prägen kann für sich. Und deshalb finde ich es umso mehr spannend, dass so eine relativ einfache Veränderung von wie ich Stress für mich erlebe oder wie ich Fehler für mich verstehe, dass das wirklich eine teilweise sehr nachhaltige Veränderung beitragen kann. Man hat Studien gemacht, zum Beispiel mit UBS-Mitarbeitenden, irgendwie nach der während der Finanzkrise, und hat denen wirklich nur ein 3-Minuten-Video gezeigt. Die einen haben gehört, Stress ist quasi gut und die anderen haben gehört, Stress ist schlecht. Und das hatte auf die Arbeitsleistung, aber auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden nachhaltigen Effekt, und zwar positives Mindset über Stress in eine gute Richtung, negatives Mindset über Stress in eine negative Richtung. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass eine kurze Intervention recht tiefgreifende Veränderungen und auch nachhaltige Veränderungen mit sich bringen kann. Manchmal wissen die Menschen gar nicht mehr Jahre später, dass sie mal so eine Mindset-Intervention hatten, also dass sie informiert wurden über, hey, im Fall Fehler können helfen, dass wir wachsen und lernen können, und im Fall die meisten jungen Studenten, wenn sie da neu dazukommen, fühlen sich einsam, du bist gar nicht allein mit diesem Denken. Schon so kurze Informationen über sowas kann ganz nachhaltig wirklich was verändern. Und das begeistert mich, weil ich denke immer als Arzt und Mediziner letztlich eine sinnvolle und möglichst präventive Intervention, also etwas, was man den Menschen anbietet, was quasi einfach verfügbar ist und nicht viel kostet, jetzt auch im mehrfachen Sinn, das ist was enorm Wirksames und Sinnvolles, um es einzusetzen.
Und vor allem, wenn du sagst, dass es wirklich diese kleinen Videos sind oder irgendwie, also wirklich nur minimale Interventionen schon dabei helfen, dann wäre das ja quasi eigentlich die beste Gesundheitsvorsorge, die wir haben können oder die wir zumindest als solche nutzen können, um die Menschen irgendwie darüber aufzuklären und zu sagen, hey, wie blickst du eigentlich auf den Stress, den du hast, mhm. und wie ist eigentlich dein Mindset zu den Themen und den Stressfaktoren, wie man sie ja auch immer nennt, ja. die vielleicht in den Lebens- und in unterschiedlichen Lebenszeiten oder Lebensphasen ja vielleicht auch einfach sehr präsent sind und unser Leben teilweise auch sehr bestimmen. Nochmal ganz kurz zurück. Ich habe jetzt viel verstanden von dem, was du gesagt hast, bin aber nochmal so ein bisschen bei den körperlichen Reaktionen hängen geblieben, mhm. und dem, was du gesagt hast, dass wir quasi unser Mindset oder unser Denken über diese körperlichen Reaktionen verändern können und dass das eben auch gut ist und hilfreich ist. Aber sind die körperlichen Reaktionen dann per se erstmal neutral, habe ich mich gefragt, passiert da erstmal was? Ich bin gestresst und mein Herz pumpt schneller und ich atme schneller, um mehr Sauerstoff aufzunehmen. Dann ist das ja erstmal eine normale körperliche Reaktion. Und ist es dann wirklich einfach nur meine Bewertung, dass mir das irgendwie vielleicht Angst macht oder mich herausfordert? Oder könnte man sagen, das ist vielleicht auch einfach nicht gut für den Körper, dass das passiert? Also so diese Frage, sollten wir wirklich immer ausgeglichen sein oder ist es eigentlich auch gesund? So rein auf körperlicher Ebene. Also ist es wirklich nur unsere Bewertung? Ich weiß nicht, ob du verstehst, mhm. was ich meine.
Ja, ich versuche mal eine Antwort. Diese extremen Stressreaktionen, ja. die sind ja gedacht für wirklich Todesgefahr.
Ja.
Und das ist ja, Gott sei Dank, ist das nicht was jetzt chronisch Anhaltendes. Oder?
Wir haben nicht so viele Tiger hier.
Nee. Und das sind einzelne Momente. Und da ist eigentlich die Stressreaktion des Körpers dazu da, dass wir überleben.
Ja.
Und deshalb ist das absolut sinnvoll und gut und gesund.
Ja.
Ein Problem, das oft entsteht, wenn wir aber quasi ständig in einer Art Fehlalarm, in einem Fehlalarmdenken drin sind und uns eigentlich eben in Panikattacken und anderen Reaktionen eigentlich immer wieder in Todesgefahr wähnen. Wir sind ja nicht echt in Todesgefahr, sondern ja. wir haben Angst, wir sterben, weil die Panikattacke uns umbringt, weil wir denken, jetzt haben wir einen Herzinfarkt und werden ohnmächtig und es ist bedrohlich und schlimm. Und das ist auch wirklich ein ganz intensives, schlimmes Erleben. So. Also das Erleben selber ist extrem. Aber wir sind nicht real in Lebensgefahr.
Mhm.
Und wenn wir quasi chronisch in einem Zustand sind, wo wir gestresst sind, wo unser Körper eine Stressreaktion macht, das kann natürlich schon auch dann quasi Schäden anrichten, wenn es eben nicht so gut balanciert ist. Und was ich mega spannend finde jetzt auf körperlicher Ebene, man hat das wirklich auch getestet. Und zwar gibt es so Stresstests, die eigentlich fast jeden Menschen stressen. So soziale Stresstest, der Trier'sche soziale Stresstest, wo man eigentlich man kriegt gesagt, dass man eine Rede halten soll über seine eigenen Stärken und Schwächen vor einem Expertengremium, was quasi trainiert ist, wie man kommuniziert, so Kommunikationsexperten. Und dann kommt man vor einer Gruppe von Menschen, die aber keine Kommunikationsexperten sind, sondern die sind darauf trainiert, negative Feedbacks zu geben. Das heißt, die gucken sich an, gelangweilt, schauen auf die Uhr, seufzen, stellen kritische Fragen, geben negatives Feedback, das war nicht gut, nee, da hast du dich verhaspelt, fang nochmal von vorne an. Also wirklich schrecklich. Die Leute müssen referieren über ihre Stärken, Schwächen und danach müssen sie noch öffentlich quasi laut Kopf rechnen. Auch das ist für fast alle Menschen eine Qual, also irgendwie von 900, was 97 oder so immer, rückwärts zu zählen, irgendwie in 7er Schritten oder sowas. Also du stresst eigentlich fast jeden Menschen mit so einer Anlage. Und auch da hat man Videos gezeigt. Die einen haben ein Video gehört, dass Stress eben schädlich ist und all das Schlimme bewirkt. Die anderen haben ein Video gehört, dass Stress auch positive Aspekte haben kann und dass es eben Energie zur Verfügung stellt, dass es uns hilft zu lernen und zu wachsen. Und dann hat man die Blutwerte gemessen, was die Stresshormone machen in dieser Versuchsanordnung. Und was bei allen Menschen eigentlich hochgeht, ist das Cortisol, jetzt in diesem Versuch. Also ein Stresshormon, das wir brauchen, das wenn es zu lange zu hoch ist, auch schädlich und nicht hilfreich sein kann. Und eben aber auch bei allen Menschen hochgeht. Dann gibt es noch, einige andere Stresshormone, beispielsweise das DHEA. Das ist so ein Vorläuferhormon, auch von Testosteron.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein anaboles Hormon, also ein wachstumsförderndes Hormon. Also das fördert Wachstum auch auf körperlicher, zellulärer Ebene, auch im Gehirn. Also,
okay.
Und das balanciert auch diese Wirkung vom Cortisol aus. Das heißt, wir haben einen wachstumsfördernden Reiz im Körper. Und dieses DHA geht aber nur bei denjenigen hoch, die gehört haben, Stress könnte auch hilfreich sein. Bei den anderen bleibt es unten.
Super spannend. Das heißt quasi, dass die Art und Weise, wie wir über etwas denken, dann ja auch wirklich ganz aktiv unsere Biologie beeinflusst in dem Moment.
Ja. Und es ist nicht nur, wie wir darüber denken und wie wir es bewerten, wie du es vorhin gesagt hast, so diese Mindset ist ja wirklich eine tiefgehende Überzeugung, sind so Kernüberzeugungen oder Grundannahmen, die wir haben über ein Thema und die Bedeutung, die das auf uns hat. Und das scheint tatsächlich so, dass da irgendwie eine Interaktion oder eine Vermittlung stattfindet, wie unser Körper reagiert, je nachdem, was für ein Mindset wir über ein Thema haben. Hochspannend.
Ich weiß noch, dass ich damals in meiner Therapie mit meiner Therapeutin immer über dieses Dreieck gesprochen haben über quasi Gefühle, Gedanken und Handlungen, sodass quasi ich vielleicht nicht immer meine Gefühle nicht steuern kann, aber ich kann ein bisschen steuern, wie ich über Dinge denke, und natürlich kann ich auch meine Handlungen steuern. Und das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, weil das ja so dieser Aspekt ist, dass quasi ich auch durch meine Gedanken oder wie du sagst, durch meine tiefen Überzeugungen auch ein Stück weit meine Biologie beeinflussen kann. Nicht nur meine Handlungen, sondern eben auch das, was quasi auf biologischer Ebene in meinem Körper ein Stück weit passiert. Also auch nochmal so eine viel stärkere Bedeutung dessen, was meine Überzeugungen sind und was meine Glaubenssätze vielleicht auch ein Stück weit sind.
Ja, und es geht ja dann auch noch weiter, weil wir haben nicht nur eine veränderte Reaktion darauf, sondern wenn wir eigentlich der Grundüberzeugung sind, es darf keine unangenehmen Gefühle geben oder es darf keinen Stress jetzt im negativen Sinn geben, es darf keine Angst geben, weil das ja uns auch irgendwie vermittelt wird oder die Werbung sagt uns, wenn du alles richtig machst, dann bist du glücklich und hast keine Schmerzen und die Gesellschaft scheint manchmal dieses Bild irgendwie in sich auch zu tragen. Manchmal haben wir es auch in den theologischen Haltungen drin. Oder wenn du nur richtig glaubst, dann hast du eigentlich ein sorgenfreies, gesundes, glückliches Leben und ohne Herausforderung und alles ist perfekt. Und das Problem ist aber, wenn wir so denken, dass wir eigentlich ständig versuchen, das Negative zu vermeiden. Wir vermeiden Angst, wir vermeiden unangenehme Gefühle ganz grundsätzlich. Und wie wir vermeiden, das ist ja dann nochmal ein zusätzliches Problem, oder? Weil die meisten Menschen sind jetzt noch nicht ganz, dass sie liebevoll, achtsam einfach ihren Körper wahrnehmen und sich da kurz spüren und dann wieder weiterkriegen, sondern wir vermeiden ja und tun damit auch Schaden anrichten. Also wir vermeiden, indem wir flüchten, indem wir uns ablenken, indem wir vielleicht Dinge tun, aber in einem Übermaß, die nicht schädlich sind, oder dann auch Dinge tun, die tatsächlich schädlich sind. Oder wenn wir dann beginnen, nur noch Netflix zu schauen und ganz viel uns abzulenken, oder dann Alkohol konsumieren oder andere Suchtmittel oder Pornografie oder uns da in diesen Suchtsog reinziehen lassen, wo wir eigentlich uns immer ablenken von den unangenehmen Gefühlen, aber damit eigentlich durch die Vermeidung neue Probleme schaffen. Da haben wir ein großes Zusatzproblem, was wir eben nicht haben, wenn wir diese realistische Haltung einnehmen dürfen, was ich glaube, bietet uns das Leben an, bietet auch eigentlich die Bibel an, grundsätzlich, so dass Herausforderungen zum Leben dazugehören. Unangenehmes gehört mit dazu. Es ist realistisch, dass du mal gestresst bist. Es ist realistisch, dass du mal Angst hast. Jesus sagt das ja teilweise sogar so. In der Welt habt ihr Angst. Das ist was Normales. Unangenehme Gefühle gehören dazu. Und ich finde diesen sehr echten, auch unbeschönigen Aspekt von das Leben ist herausfordernd und wir dürfen das aber auch zulassen. Es ist normal. Du darfst auch mal unglücklich sein, du darfst auch mal Angst haben. Das ist ein Teil vom Menschsein. Das gehört zum Lebendigsein mit dazu, finde ich eigentlich was ganz Wichtiges. Und wir verlieren das manchmal aus dem Fokus. Und um den Kreis noch mal kurz zu schließen, wenn wir ein anderes Stress-Mindset haben, wo wir eben sagen, ja, Stress gehört dazu und Herausforderungen gehören dazu und Fehler gehören auch dazu, dann haben wir vielleicht auch viel weniger den Impuls, alles daran zu setzen, eben unsere Gefühle zu vermeiden, weil sie zu intensiv sind. Oder dass wir in der Panikattacke, dass wir vielleicht sogar dort lernen dürfen, hey, Angst ist jetzt gerade da und ich nehme es wahr. Und kurz überprüfe ich noch, ob ich gerade in Lebensgefahr bin, ob irgendwo ein Löwe in der Nähe ist. Wenn nicht, darf ich das irgendwo auch zulassen und darf wissen, mein Körper kann sich regulieren und die Stresshormone werden wieder zur Ruhe kommen und mein Fokus wird sich wieder weiten.
Finde ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass so die Wahrnehmung auch so ist, als würde sich die Gesellschaft so aktuell so ein bisschen an dem Schlechten orientieren oder an den Defiziten oder dem, was irgendwie nicht sein darf. Natürlich irgendwie auch in der Gesellschaft, wo es sehr viel um Leistung geht und Produktivität und darum auch erfolgreich zu sein. Und dass deswegen natürlich auch versucht wird, das Negative, das, was vermeintlich negativ bewertet wird, eher auszumerzen oder dass man das weghaben möchte, dass der Stress eben weg soll, weil der ist gefährlich für den Körper. Und gleichzeitig ist das, was wir jetzt gelernt haben, viel gesünder ist, zu sagen, nee, ich nehme, wenn es natürlich nicht überbordender Stress ist, ich nehme das quasi als Herausforderung an und ich merke, dass mein Körper mich in die Lage bringt, auch eine größere Herausforderung zu meistern. Mhm. Und mich quasi auch dazu befähigt durch die körperlichen Reaktionen. Und ich habe das Gefühl, das steht so ein bisschen, steht sich so ein bisschen gegenüber. Einmal auf der einen Seite eben die Art und Weise, wie wir es bewerten können und das, wozu uns diese körperliche Reaktion eben auch befähigt. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwie das Bedürfnis, das nicht mehr haben zu wollen, weil es weil es vermeintlich nicht gesund ist und irgendwas Schlechtes ist, wie du sagst, auch in Bezug auf zum Beispiel Gefühle wie Angst oder Ähnliches, dass das irgendwas ist, was nicht mehr wünschenswert ist und uns vielleicht auch ein Stück weit behindert in einer Funktionalität oder Ähnliches.
Ja, ich versuche immer nicht allzu sehr zu pauschalisieren, weil ich glaube tatsächlich, da findet an vielen Orten auch eine Veränderung statt oder ein Umdenken. Und es ist natürlich nie ganz so schwarz-weiß, wie ich es vielleicht jetzt auch suggeriert habe oder skizziert habe. Ich glaube da auch, dass im Arbeitskontext mehr von Authentizität und Emotionalität, dass wir als ganzer Mensch auch Teil sein dürfen. Ich glaube, das kommt schon, also es kommt immer mehr so. Was ich übrigens auch noch gern sagen will, manchmal ist die Gefahr, wenn wir so positiv über Stress reden, dass die Botschaft rüberkommt, hey, sei möglichst oft gestresst. Also so dieses, hey, such noch mehr Stress in deinem Leben. Und das ist wirklich nicht die Botschaft. Also das ist, glaube ich, auch oder nicht die Haltung dahinter, sondern die Idee ist mehr, der Stress, der ohnehin in deinem Leben vorkommt, wenn du da eine andere Sicht drauf kriegen kannst, das könnte für dich persönlich was sehr Hilfreiches sein. Und daneben schau auch liebevoll zu dir selber und versuch diese Balance, dieser Tanz, diese Rhythmik des Lebens, wo es um Anspannung und auch Entspannung geht, wo es um Wachsein und Schlafen geht und dieser gesunde Rhythmus, wo auch Ruhe wirklich ein Teil davon ist, versuch das zu leben. Es geht nicht darum, möglichst ständig auf Achse und unter Adrenalin Hochleistung zu bringen. Das ist manchmal was missverstanden wird, wenn man so auch positiv über Stress auch redet.
Ja, und das Spannende ist, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass eben diese positive Neubewertung von Stress eben auch auf körperlicher Ebene dazu führen kann, dass eben auch der Körper besser dann damit umgeht, beziehungsweise dann das, was sich im Mindset sich verändert, eben auch auf körperlicher Ebene sich verändert und dann eben auch, wie wir in der Studie jetzt gelernt haben, viel weniger schädlich ist und das eben auch viel mehr mit unserer Bewertung zu tun hat.
Ja, absolut. Man hat sogar auch bevölkerungsweit geschaut, oder man könnte ja denken, wenn Stress so böse ist, dass eigentlich die Nationen, die am wenigsten Stress haben, dass das die glücklichsten sein müssen mit dem größten Wohlbefinden. Und das ist genau andersrum, oder? Das heißt, Menschen oder Nationen, die einen hohen Stressindex haben, das sind auch die Nationen, die das Wohlbefinden an oberster, also die im höchsten stehen mit Wohlbefinden und auch mit Sinn erleben. Also das ist dieses Stress, gestresst sein heißt auch Sinn erfüllt sein. Wenn wir verbunden sind mit den Dingen, die uns wichtig sind, dann erleben wir auch mehr Sinn. Und Kelly McGonigal fasst es am Schluss sogar so zusammen: gestresst sein heißt lebendig sein. Lebendig sein heißt gestresst sein. Das gehört zum Leben und zu einem sinnerfüllten Leben allemal.
Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend. Da möchte ich nochmal einhaken. Dieses sinnerfüllte Leben, lebendig sein oder merken, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, merken, durch den Stress merken, was mir eigentlich wichtig ist. Wie kann ich das rausspüren? Es gibt natürlich Menschen, die vielleicht einfach mittlerweile schon so in einem Hamsterrad sind oder schon so permanent unter Stress sind, dass da vielleicht auch mittlerweile das Gespür dafür verloren gegangen ist. Da muss man ja, das fordert ja ein Höchstmaß auch an Selbstreflexion, dann erstmal zu sagen, so okay, was sind vielleicht auch die Teile, die mich stressen, weil es einfach zu viel gerade ist? Und was sind die Bereiche, die in mir was auslösen, wo ich merke, da geht's aber um was, das ist mir auch persönlich wichtig und deswegen reagiere ich so darauf.
Ja, ich glaube, es lohnt sich so ein paar Mal die Frage zu stellen, warum, also was ist dahinter? Oder man sagt, ich bin so gestresst, ich muss bei der Arbeit irgendeine Präsentation abliefern. Und dann ist die erste Frage, ja, warum stresst mich das? Und dann ist ja irgendwie, ja, ich könnte einen Fehler machen. Okay, und warum stresst mich das? Ich könnte irgendwie schlecht dastehen vor meinen Arbeitskollegen oder die könnten mich vielleicht sogar feuern und so. Und dann frage ich noch ein paar Mal, warum? Und am Schluss komme ich vielleicht zu der Antwort, hey, ich möchte bei meiner Arbeit eigentlich mit meinen Stärken was beitragen und den Leuten was weitergeben von meinem Wissen, von meinem Können, von meinen Kompetenzen und sie inspirieren, um dort einen Unterschied zu machen, um mit meinen Stärken was beizutragen für diesen Arbeitsplatz. Und ich glaube, dieses Hochreflektierte, auch das ist nicht unerreichbar. Also ich glaube, es lohnt sich, innezuhalten immer wieder und zu überlegen, wofür wende ich meine Zeit und Kraft auf? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was sind meine Werte? Was ist mein Ziel? Wofür lebe ich letztlich? Und bei den meisten Menschen geht es ja irgendwie dann um entweder das ganze Thema Beziehungen. Ich möchte ein guter Vater sein, ein guter Freund sein. Ich möchte ein guter Ehepartner sein. Oder natürlich Mutter, Freundin und das Gleiche für Frauen. Dass es darum geht, etwas zu erforschen, zu entdecken, etwas zu hinterlassen oder etwas Kreatives zu erschaffen. Also da gibt es ja ganz viel, was uns letztlich wirklich inspiriert und auch im Inneren antreibt, im positiven Sinn, was unsere Werte sind, unsere Ziele sind, diese Purpose-Fragen, die ganz, ganz zentral sind, die wichtig sind zu beantworten. Und ich glaube, es lohnt sich immer wieder innezuhalten und zu fragen, wofür mache ich das Ganze?
Und dann vielleicht eben auch ein Stück weit zu sortieren für sich selbst. Also was sind die Dinge, die irgendwie vielleicht meinem Purpose, meinem Sinn, meinem Ziel entsprechen und für die, und da bringt es mir auch, oder ist es gut für mich, wenn ich mir Herausforderungen stelle, weil ich daran wachse und weil ich mich da weiterentwickeln kann und weil ich vielleicht auch näher an das Erreichen meiner Sinnhaftigkeit, meines Purposes komme. Und ja, für die Menschen, die einem, und eine Erkenntnis kann ja auch einfach sein, wenn man sich mit seinem Stress auseinandersetzt, zu sagen, es gibt auch einfach Bereiche, die entsprechen nicht dem und da ist es einfach zu viel, wenn ich mich damit beschäftige oder da so ein bisschen sensibel mit sich zu sein und vielleicht auch Dinge auszusortieren, die dem nicht entsprechen, die vielleicht einfach zu viel sind, wo man sagt, das kann ich zwar neu bewerten und sagen, das ist eine Herausforderung, aber vielleicht ist es eine Herausforderung, der ich mich gar nicht stellen muss oder gar nicht stellen will.
Ja, ich glaube, also das ist, finde ich, auch wichtig, die Frage, oder warum tue ich etwas, wenn ich es eigentlich gar nicht wirklich meinen Werten entsprechend tue. Und oft, das ist eine Hypothese von mir, ich glaube, oft sind das Dinge, die wir letztlich aus Angst motiviert tun. Also aus Angst und jetzt nicht so diese Oberflächenängste, sondern mehr so die tiefer liegenden Ängste, die wir so haben. Dass wir uns eben aufopfern, weil wir sonst Angst haben, nicht zu genügen. Oder dass wir im Übermaß für andere da sind oder überall Ja sagen, weil wir sonst das Gefühl haben, nicht wichtig zu sein. Und da lohnt es sich, glaube ich, sich diesen Ängsten und diesen Themen zu stellen. Das sind wir mehr jetzt im schematherapeutischen Bereich vielleicht, wo es um die tiefer liegenden Muster in unserem Leben geht. Aber ich finde immer, letztlich, wenn wir angstmotiviert etwas tun, das ist nicht wirklich langfristig sinnvoll. Deshalb lieber, also man redet von Vermeidung versus Annäherungs, Motivation oder Verhalten.
Ja.
Und ich frage mich immer, mache ich etwas, weil ich was vermeiden will, die Angst vermeiden, oder tue ich etwas wirklich, weil ich mich dem annähern möchte, weil es meinen Werten entspricht, weil ich da wohin möchte.
Und das passt dann ja dementsprechend wieder zu Kelly McGonigal, die sagt, Stress zeigt mir, dass mir etwas wichtig ist.
Genau.
Und wenn ich das dann quasi noch verbinden kann mit diesem Gedanken, ich möchte etwas erhalten oder ich wende mich etwas oder eine Sache zu, weil die mir wichtig ist, weil die mich inspiriert, weil ich mich da entwickeln kann oder Menschen was weitergeben kann, dann ist das auch was ich natürlich auch gerne in meinem Leben haben möchte und weiter behalten möchte und nichts, was ich tue, um irgendwas zu vermeiden oder um aus Angst heraus sozusagen mich verhalte.
Wenn ich darf, du hast vorhin nach körperlichen Reaktionen gefragt,
ja,
bezüglich Mindset. Da gibt es auch eine berühmte Studie von Alia Crum.
Ja.
Die fand ich auch hochinteressant. Das war mit Hotelfachangestellten, also Menschen, die in Hotels die Räume reinigen und die Betten machen und eigentlich jeden Tag ganz viel tun, auch körperlich tun. Das waren alles Frauen und die haben die in zwei Gruppen geteilt und die tun eigentlich jeden Tag schon nur von dem, was sie arbeiten müssen, das, was die WHO auch empfiehlt, was gesund ist an Bewegung, an körperlicher Aktivität pro Tag. Und die haben die alle gefragt und die haben gesagt, nee, ich mache eigentlich keine körperliche Aktivität oder ich trainiere nicht, ich mache keinen Sport. Und dann haben einer der Gruppen gesagt, hey, das, was ihr im Fall jeden Tag tut, das ist wirklich gesund, das ist körperliche Bewegung, ihr macht jeden Tag Sport bei der Arbeit. Und die andere Gruppe wusste davon nichts. Und dann hat man 4 Wochen später geschaut, was die Auswirkungen waren. Und das war wirklich spannend, weil die haben nicht weiter sonst noch mehr trainiert oder irgendwie Push-Ups gemacht während Aufräumen und Putzen. Und die Gruppe, die gedacht hat oder nun gelernt hatte, dass das, was sie ohnehin tun, dass das eigentlich körperliche Aktivität ist und dass das ja auch gesund ist, bei der hat sich die Arbeitszufriedenheit und das Körperbild verbessert und aber auch das Gewicht ging runter und der Blutdruck ging runter im Vergleich zu der anderen Gruppe, die genau das Gleiche jeden Tag gemacht hat. Also wie wir etwas für uns in diesem Mindset verstehen, hat wirklich auf Körperebene macht einen Unterschied. Und deshalb lohnt es sich nicht nur bezüglich Stress, sondern auch bei vielen anderen Themen zu überlegen, was habe ich denn eigentlich für ein Bild von etwas? Was habe ich für ein Menschenbild? Was habe ich für ein Gottesbild? Was habe ich für ein Bild von Fehlern, von eben Herausforderungen? Wie gehe ich damit um? Und bei vielen von diesen Themen lohnt es sich, vielleicht auch mal was neu zu denken, was anders zu denken. Und ich glaube, das ist was sehr Hilfreiches.
Inwiefern würdest du sagen, dass diese Erkenntnis dich persönlich auch stark beeinflusst hast? Also was für Auswirkungen hat es bei dir jetzt, wenn ich fragen darf, persönlich, dieser neue Umgang oder dieses neue Mindset im Hinblick auf Stress oder Herausforderung?
Ich glaube, diese Kombination von Wachstumsdenken, dieses Growth Mindset, wo ich mich jetzt schon seit etwa 3 Jahren mit beschäftige, und jetzt mit diesen neuen Themen im Stress Mindset. Diese Kombination von hey, Fehler und Herausforderung, die sind wirklich was, wo ich wachsen und lernen kann. Das ist etwas, was mich wirklich ganz tief persönlich in meinem Sein beeinflusst, wo ich merke, ich habe eigentlich eine größere Offenheit, mich auch Herausforderungen zu stellen, auch wenn ich manchmal Angst habe, auch wenn es mich wirklich manchmal herausfordert. Ich bin in einer herausfordernden, auch beruflichen Situation. Ich habe jetzt neu eine Chefarztrolle für eine ganze Klinik übernommen in der Klinik SGM. Wir haben da verschiedene Themen, viel Schönes, aber auch viel Herausforderndes. Und ich merke, ich habe eine größere Bereitschaft, mich auch Herausforderungen zu stellen. Es verändert aber auch mich als Vater und wie ich mit meinen Kindern in Beziehung bin und wie ich auch ihnen versuche, dieses Wachstumorientierte mitzugeben. Dieses, hey, wir dürfen lernen aus Fehlern. Nicht Fehler per se sind super cool, aber aus Fehlern zu lernen und daran zu wachsen, das ist wirklich was zutiefst Menschliches und Gutes. Und ich versuche das natürlich auch als Wissen weiterzugeben, weil ich etwas von dem, was für mich wichtig ist, was meinen Werten entspricht, ist anderen Menschen Hoffnung zu vermitteln und ihnen zu helfen, dass sie sich selber besser verstehen können und mit dem Leben besser umgehen können und vielleicht wieder mehr in Beziehung kommen mit sich, mit anderen, vielleicht sogar mit Gott.
Ich wollte gerade sagen, dass gleichzeitig daneben steht, weil so neben diesem Fehler dürfen da sein und ich darf an meinen Fehlern wachsen. Und daneben steht ja grundsätzlich, dass wir als Menschen angenommen sind und wir geliebt sind und geliebt werden von Gott, von den Menschen, die uns umgeben und dass nichts mit unserer Würde oder unserem Wert zu tun hat, ob wir Fehler machen oder welche Fehler wir machen und dass das quasi einfach nebeneinander stehen darf und sich nicht negativ beeinflusst oder beeinträchtigt, was wir als Mensch für einen Wert haben, welche Fehler wir machen oder welchen Herausforderungen wir uns stellen und wie wir damit weitergehen und wie wir wachsen.
Und ich würde sogar noch diesen dritten Aspekt von Liebe in Beziehungen mit reinbringen oder die sich von Gott geliebt wissen, sich von anderen Menschen geliebt wissen. Das ist so was von außen. Aber in diesem Liebesgebot, das ja Jesus immer wieder sagt, oder liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde diese Reziprozität, deinen Nächsten wie dich selbst, dass es eigentlich auf der gleichen Ebene ist. Ich finde das was ganz Spannendes und das ist auch was ganz Herausforderndes. Und ich glaube manchmal, oder ich sehe das oft, manchmal ist es gar nicht so leicht, Liebe von außen, von Gott, von anderen wahrzunehmen und auch anzunehmen, wenn ich nicht selber auch irgendwo ein Ja zu mir und eine liebevolle Beziehung mit mir selber irgendwo führen darf. Und ich, in meinem Empfinden und Erleben, mir hilft es, eine fehleroffene Kultur zu leben, eine stressbereite Kultur und Haltung zu leben, auch im Umgang mit mir selber und mich darin noch mehr auch liebevoll wahrzunehmen und anzunehmen.
Jetzt hast du so schön den Kreis geschlossen. Das hätte ich dann jetzt sonst übernommen, weil ich auch gerade gedacht habe, so diese Liebe zu sich selbst bedeutet ja auch diese Liebe zu dem, wie es meinem Körper geht, was ich an Reaktionen merke, wie ich reagiere, was Stress in mir auslöst, was mir wichtig ist und zu merken, hey, das darf da sein und es ist ja auch schön, das zu merken, was mir wichtig ist und worauf ich reagiere und was mein Herz zum schneller Schlagen bringt. So. Und diesen freundlichen Blick auf das und vielleicht nicht abwertenden, sondern vielleicht erstmal wahrnehmenden. Ja. Wenn man noch nicht beim Liebenden ist, dann vielleicht erstmal beim Wahrnehmenden. Wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang gesprochen. Wir sind jetzt schon bei über unseren 40 Minuten. Bevor wir schließen, hast du noch die Möglichkeit an die HörerInnen, entweder eine kleine Übung oder einen kleinen Tipp oder irgendwas direkt weiterzugeben. Das Mikro ist ganz deins.
Ja, es gibt vieles, was ich empfehle, wirklich nachzulesen oder nachzuhören. Das können wir gerne auch in den Shownotes dann zeigen. Etwas, was ich aus diesem Rethinking Stress Toolkit von Aaliyah Crom und Sean Aker, die da selber mit geforscht haben, was ich da rausnehme, ist wirklich so dieses ganz Konkrete. Oder wenn du gestresst bist, drei hilfreiche Empfehlungen. Und dieses erstmal wahrzunehmen und anzuerkennen, dass du gestresst bist. Dieses Ja sagen, ich bin jetzt gestresst und ich spüre es im Körper. Dieses wirklich ganz bewusst zu sagen, ja, jetzt bin ich gestresst. Ohne zu sagen, ohne zu bewerten, ohne zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern einfach wahrzunehmen. Das als erster Schritt. Als zweiter Schritt zu sagen, hey, und ich heiße das willkommen, weil Stress, ich bin jetzt gestresst, weil mir etwas wichtig ist. Und nach Möglichkeit versuche herauszufinden, was ist dir in diesem Moment wichtig? Was ist das, hat das mit deinen Werten zu tun, mit deinen Themen im Leben, wofür du dich einbringen magst? Und dann als dritten Schritt zu diese Energie, die der Stress deinem Körper zur Verfügung stellt, nämlich dass du mehr Sauerstoff überall dort hast, wo du was gestalten kannst, dass du diesen Stress nutzt, dass du wie sagst, hey, ich bin aufgeregt, wie wir es eigentlich am Anfang hatten, ich bin jetzt aufgeregt, weil da kommt jetzt etwas, wo mir wirklich was dran gelegen ist und ich nutze aber diese Energie und ich möchte, obwohl jetzt da was in mir auch in Bewegung ist, ich möchte mein Bestes dafür tun, dass das in die Tat noch mehr umgesetzt werden kann. Das sind drei Schritte, die aber auch in diesem Rethinking Stress Toolkit gut nochmal erklärt sind. Ich empfehle das wirklich jedem zu schauen. Das ist gratis, eine Online-Schulung über Stress.
Du hast mir ganz viele Links vor unserem Gespräch geschickt und die packen wir tatsächlich, die packe ich dann auch alle in die Shownotes, dass ihr euch da durch die TED-Talks und Online-Schulung durchklicken könnt. Ich habe mir da auch einiges zu Gemüte geführt und muss sagen, es ist mega spannend, die Studien, von denen da erzählt wird und diese Erkenntnisse. Ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Also vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Sehr gern.
Vielen Dank für die Übung. Vielen Dank, dass du da warst. Zum Abschluss frage ich dich nochmal, wie geht's dir jetzt?
Ich bin dankbar. Ich fühle mich belebt. Ich konnte einiges von dem, was mir auf dem Herzen ist, hier sagen. Und das hat sehr was Zufriedenstellendes für mich. Vielen Dank dafür.
Voll schön. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für das Gespräch und für die Themen, für die wichtigen Themen, die wir ein bisschen zumindest angeschnitten haben. Und habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst.